Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Und dazu begrüßt sie Sandra Pfister. Guten Tag. Menschen, die keine Wohnung haben, die gibt es bei uns noch immer mehr als eine 500.000. Was andere Länder dagegen tun und was wir uns davon abschauen können. Die Maul- und Klauenseuche ist zurück und das treibt möglicherweise den Strukturwandel in der Fleischindustrie weiter an, weil viele Länder außerhalb der EU ohnehin schon weniger Fleisch aus Deutschland kaufen. Die Lufthansa kauft sich in Italien ein. Die Deutschen übernehmen die Nachfolgerin der einst legendären Alitalia. Auch der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock verlässt ein wichtiges Klimabündnis. Und Trump, wir wissen es jetzt alle, will Grönland. Warum die Grönländer trotz aller kolonialistischen Rhetorik teilweise wohl auch Trump wollen. Wir beginnen mit Obdachlosen. Mehr als 500.000 Menschen in Deutschland haben keine Wohnung. Das klingt nicht nur viel, das ist auch viel. Die Zahl der Wohnungslosen ist wohl höher als in den Vorjahren. Was teilweise aber nicht daran liegt, dass es schlimmer geworden ist, sondern dass die Wohnungslosen besser erfasst werden. Was hilft, damit weniger Menschen obdachlos werden oder obdachlos bleiben? Die OECD hatte ein paar Positivbeispiele für Deutschland. Auch hier klappt es ja manchmal, aber zu selten.
War wie ein Sechser im Lotto war das für mich, hier eine Wohnung zu kriegen. Da hat mir Ding dabei geholfen, Housing First, die einzurichten. Ich habe ja vorher in einem Obdachlosenheim gewohnt.
Erst eine eigene Wohnung. Dann konnte Ralf-Peter Gläser mit Hilfe sozialer Betreuung seine anderen Probleme angehen. Das ist das Prinzip von Housing First und ein wichtiger Ansatz der OECD-Staaten in ihrem gemeinsamen Bemühen, Wohnungslosigkeit zu bekämpfen. 9 Bausteine umfasst ein zu diesem Thema von der OECD entwickelter Maßnahmenkatalog. Prävention steht dabei ganz vorne, sagt Ali Bargu von der OECD. Es geht zum Beispiel darum, Wohnungslosigkeit von vornherein zu vermeiden. Und dazu müsse man erstmal wissen, wer überhaupt gefährdet ist. Um das herauszubekommen, gäbe es verschiedene Ideen.
Zum Beispiel Umfragebögen, die in Schulen ausgegeben werden, anonym an die Kinder, wo überraschend viele Fälle gefunden werden konnten, um eben die Kinder zu finden, die im Risiko stehen, wohnungslos zu werden.
Fast 2,5 Millionen Menschen sind in den fast 40 OECD-Staaten wohnungslos oder leben sogar dauerhaft auf der Straße. Verschiedene Maßnahmen gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit in unterschiedlichen Mitgliedsländern können nun für andere wiederum als Modell dienen. Wien zum Beispiel sei bei der Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum relativ weit vorne, meint Veronika Scharer vom Fonds Soziales Wien.
In Wien leben circa die Hälfte der Wienerinnen und Wiener in geförderten Wohnungen, sei es jetzt in Gemeindewohnungen, die Eigentum der Stadt Wien sind, sei es in Wohnungen von gemeinnützigen Wohnbauträgern, die mit der Förderung der Stadt Wien gebaut wurden und damit eben auch eine Mietpreisdeckelung hat.
Außerdem gäbe es in Wien sogenannte Chancenhäuser, in denen Menschen bleiben können, bevor sie zum Beispiel in eine eigene Wohnung im Rahmen von Housing First vermittelt werden können.
Die Chancenhäuser bieten einen offenen, niederschwelligen Zugang zur Unterbringung in Einzel- oder Doppelzimmern, also keine großen Notunterkünfte, sondern mit kleineren Zimmern. Wichtig ist, dass dort auch der Tagesaufenthalt möglich ist und die Beratung direkt im Haus beginnt.
Denn nur mit sozialer Betreuung könne dann die Wohnung auch langfristig gesichert werden, sagt Nina Behlau von Housing First Hamburg.
Also wir haben viele Menschen, die jetzt sich einen Entzug vorgestellt haben, mit denen angetreten sind. Wir sind dann froh, dass wir das anbieten können. Wir halten halt Sozialarbeit vor. Und die kann abgefragt werden und wird abgefragt.
Für die OECD ist vor allem ein Blick auf gefährdete Übergangszeiträume im Leben wichtig. Zum Beispiel auf junge Menschen, die volljährig werden und aus Sozialsystemen ausscheiden. Oder auf Menschen nach längeren Aufenthalten in Krankenhäusern oder im Gefängnis. Deutschland hat einen nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit, der aber wertlos sei, wenn es keinen Wohnraum gäbe, sagt Sabine Bösing von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und erhofft sich von der nächsten Bundesregierung,
dass es auf dem Wohnungsmarkt wieder eine Entspannung gibt und bundesweit.
Sabine Böning im Beitrag von Anja Nehls. In Berlin ist der Zoo geschlossen und der Tierpark auch, weil in Brandenburg nebenan die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist. Das ist der erste Ausbruch seit fast 30 Jahren und die Tierseuche ist hoch ansteckend. Jetzt geht das Bundeslandwirtschaftsministerium offenbar davon aus, dass die Züchter kaum noch Fleisch oder Milch in Länder außerhalb der EU ausführen können. Das beschleunigt möglicherweise einen Strukturwandel enorm, der in der Fleischindustrie längst eingesetzt hat. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Schweres Fieber, Entzündungen im Maul, am Euter, den Klauen. Diese Symptome entwickeln Rinder, die sich mit der Maul- und Klauenseuche infizieren. Bei Schweinen, Schafen und Ziegen sieht das Krankheitsbild etwas anders aus. Die Seuche ist hoch ansteckend. Das Virus ist sehr widerstandsfähig. Es kann sich im Boden oder in Futterbeständen einnisten. Dass die Seuche zurück in Deutschland ist, es ist eine schwere Belastung für die Tierhaltung.
Oberste Priorität hat jetzt, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen,
erklärte in Berlin ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums. Brandenburg hatte dazu bereits am Wochenende ein 72-stündiges Transportverbot für Tiere erlassen, die sich mit dem Virus infizieren können. Im Zuge der Seuchenbekämpfung werden heute die Tiere eines Bestandes in Schöneiche bei Berlin getötet. 55 Schafe und Ziegen sowie 3 Rinder. Der Hof hatte Heu vom infizierten Büffelhof in Hönow bezogen. Der Deutsche Bauernverband fordert deshalb alle tierhaltenden Betriebe dazu auf, ihre Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und nochmals zu verstärken. Neben der individuellen Betroffenheit der Betriebe hat die Rückkehr der Seuche nach Deutschland bundesweite Auswirkungen. Die Niederlande haben den Transport von Mastkälbern untersagt. Südkorea verbietet die Einfuhr von Schweinefleisch aus Deutschland. Der Export von Fleisch außerhalb der EU könnte zum Problem werden, denn Deutschland verliert den Status, Maul- und Klauenseuchenfrei zu sein.
Bei Drittstaatenhandel, der über Zertifikate stattfindet, sind es Vereinbarungen zwischen Deutschland und den Drittstaaten. Da bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt noch nicht den genauen Überblick haben, was tatsächlich in einzelnen Zertifikaten vereinbart ist.
So ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums. Hier werden die nächsten Tage Klarheit schaffen. Heute trifft sich Landwirtschaftsminister Cem Özdemir mit Vertretern der Branche. Für morgen ist ein Treffen des Krisenstabes vorgesehen. Die Länder können Notimpfungen ermöglichen, diese bieten jedoch keinen grundsätzlichen Schutz. Welche Folgen die Rückkehr der Seuche nach Deutschland haben wird, wird sich wohl erst in den nächsten Tagen Stück für Stück zeigen.
Und jetzt schauen wir nach Grönland. Donald Trump will Grönland. Er würde nicht mal Waffengewalt ausschließen, um es zu kriegen. Zumindest hat er das vergangene Woche so gesagt. Aber Grönland kaufen wäre für ihn auch eine feine Idee. Das klingt alles nach der Rückkehr alter kolonialer Großmachtfantasien aus dem 19. Jahrhundert. Ist das so? Darüber konnte ich reden vor der Sendung mit Klaus-Peter Saalbach von der Uni Osnabrück. Vor 5 Jahren wollte Trump Grönland ja explizit vor allem aus wirtschaftlichen Interessen wegen der Rohstoffe, die darunter liegen und die das wegschmelzende Eis jetzt freigibt, also Öl, seltene Erden und so weiter. Diesmal, sagt er, gehe es ihm vor allem um Sicherheitsinteressen. Ist das so? Wie glaubwürdig ist das?
Ja, weil es ist so, mit der wirtschaftlichen Situation sieht es so aus. Grönlands Wirtschaft besteht im Wesentlichen aus öffentlicher Verwaltung, etwa 40% der Beschäftigten, und fast alle übrigen Beschäftigten sind in der Fischerei beschäftigt. Das Problem ist, dass der Bergbau zwar ein riesiges Potenzial bietet mit Rohstoffen, zum Beispiel Eisen, Zink, Uran, Öl, Gas, Kupfer und so weiter. Das Problem ist, dass aber diese Minen nur zu einem ganz kleinen Teil erschlossen sind. So sind tatsächlich 2019 weniger als 100 Personen im Bergbau beschäftigt gewesen. Bei der Wirtschaft geht es also um das langfristige Potenzial, also nach dem Schmelzen der Polkappen in den 30er und 40er Jahren, während jetzt kurzfristig sich vergleichsweise wenig Potenzial bietet. Man muss halt sehen, dass zum Beispiel die Schiffsrouten, die sich in der Arktis bilden, die Nordostpassage, zum Beispiel im letzten Jahr sind von Januar bis August nur 16 Schiffe da durchgefahren. Und bei der Nordwestpassage haben die Wissenschaftler des amerikanischen Kongresses letztes Jahr sogar angezweifelt, dass sich die Route wegen der Schwierigkeit der Navigation wirtschaftlich betreiben lässt. Die Euphorie, was die Rohstoffe und die Wirtschaft betrifft, also die kurzfristige hat nachgelassen. Das hat nichts mit den langfristigen Perspektiven zu tun, die natürlich vielversprechend sind.
Kurzfristig unterm Strich sagen Sie, Trumps Interesse für Grönland ist nicht rein expansionistisch, wie das ja klingt, sondern dient tatsächlich auch den Sicherheitsinteressen der USA und auch der Europäer? Fragezeichen.
Eigentlich nur der USA und nicht den Europäern. Es ist also so, die Amerikaner brauchen gar nicht mit Militär zu drohen, da sie bereits die führende Militärmacht in Grönland sind. Sie haben nämlich in Westgrönland die Thule Air Base, eine große Militärbasis, die genau auf halber Strecke zwischen New York und Moskau liegt. Also das heißt, die Amerikaner dominieren Grönland militärisch bereits. Und das andere ist, dass, was hier wenig beachtet ist, es hat sich in der Hauptstadt Grönlands in Nuuk eine sehr aktive einheimische politische und akademische Elite gebildet, die intensiv an der Unabhängigkeit arbeitet. Und jetzt wurde vorgeschlagen, und da wird die Sache dann für die Europäer kritisch, ob man sich den USA nicht in freier Assoziation anschließen soll, so wie es einige Pazifikstaaten schon erfolgreich getan haben. Das heißt, die Amerikaner übernehmen die Verteidigung und haben ein Vetorecht bei außenpolitischen und strategischen Entscheidungen. Und dafür zahlen die Amerikaner Subventionen und Entwicklungshilfe. Und die Pazifikstaaten, die drei, die das gemacht haben, haben ihre Verträge auch kürzlich anstandslos verlängert. Und das heißt, die Amerikaner rennen bei den Grönländern gewissermaßen offene Türen ein. Wenn sie also den Grönländern ein besseres Angebot machen, ein finanzielles als die Dänen, die im Moment etwas über 500 Millionen Euro im Jahr an Subventionen zahlen, dann könnten sie praktisch die Dänen herauskaufen.
Aber sind die Grönländer denn käuflich von beiden Seiten?
Nein, die Grönländer wollen ihre Freiheit, aber sie wissen, dass sie ihre Wirtschaft nicht selber trägt. Das ist ja das, worauf sich die Dänen verlassen, dass die Grönländer weiter auf die Subventionen angewiesen sind, da sie ihr Rohstoffpotenzial nicht rücksichtslos nutzen wollen, sondern sozusagen nachhaltig und vorsichtig. Und da haben die USA halt einen Hebel, wo sie sagen könnten, wir zahlen euch mehr, ihr habt eure Freiheit, also ihr seid unabhängig, ihr habt das Sagen. Ja, und die Dänen können dann nach Hause gehen. Und jetzt könnte man sagen, das klingt nach Science Fiction, aber der grönländische Premier hat am 3. Januar die Unabhängigkeit gefordert und im April sind in Grönland Parlamentswahlen. Also was uns jetzt als Science Fiction erscheint, könnte bald bitterer Ernst werden.
Ich habe das kürzlich im Economist gelesen, der auch darauf abhob, dass wenn die Grönländer per Referendum zustimmen würden, sich von den USA quasi kaufen zu lassen, dann wäre das für beide Seiten der Deal des Jahrhunderts, weil die Grönländer reich würden, wenn die USA zum Beispiel nur jedem der 56.000 Grönländer aus Steuernahmen, die dann aus Bodenschätzen kämen, zu Multimillionären machen würden. Und die Grönländer hätten dann auch einen starken Sicherheitsschirm, darauf haben sie ja auch abgehoben durch die USA, stärker als den sie durch Dänemark oder die EU bekommen könnten. Das heißt, auch sie kommen zu dem Ergebnis, das wäre im Endeffekt nicht Science Fiction, sondern vielleicht gar nicht so unattraktiv.
Ja, das ist für die Grönländer nicht unattraktiv. Primär geht es den Grönländern aber erstmal um ihre Freiheit. Also seit 2009 haben die Grönländer in ihrem Autonomiestatut Selbstbestimmung. Das heißt, die Grönländer können auch gegen den Willen Dänemarks sich für unabhängig erklären und könnten auch ohne Zustimmung Dänemarks sich den USA in einer Assoziation anschließen. Die rechtliche Position der Dänen ist schwach, obwohl man sagen muss, die Dänen engagieren sich sehr für Grönland in der Verteidigung, in der Förderung. Auch die EU ist mit Fördermitteln dabei, hat ein eigenes Büro in Grönland eröffnet. Frau von der Leyen ist letztes Jahr in Grönland gewesen, hat auch die Bedeutung der grönländischen Rohstoffe und das Potenzial zukünftiger Beziehungen betont.
Und welche Rolle spielen in dem Zusammenhang Russland und China, die ja bei den Sicherheitsinteressen, die Trump äußert, immer eigentlich ganz vorne mit dabei sind?
Ja, die Russen haben einen großen Erfolg erzielt. Sie haben durch geologische Gutachten den Anspruch auf Großteile der Arktis, auf der russischen Seite gelegenen Arktis, untermauern können. Nach 20 Jahren geologischer Begutachtung hat die Kommission der Vereinten Nationen die russischen Ansprüche weitgehend anerkannt. Und das heißt, die russische Grenze, auch wenn es völkerrechtlich noch nicht verbindlich ist, läuft jetzt faktisch deutlich näher an Grönland, an Kanada und den USA, 1,7 Millionen Quadratkilometer, das Vierfache der Bundesrepublik. Das ist schon eine ganze Menge. Und die Chinesen werden halt in der Arktis immer aktiver. Was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass die Chinesen vor 100 Jahren den Spitzbergen-Vertrag unterschrieben haben, der die norwegische Insel Spitzbergen internationalisiert. Also Staaten, Unterzeichnerstaaten, können dort Präsenzen unterhalten. Und die Chinesen sind sehr stark auf Spitzbergen präsent. Also die Chinesen sind sehr wohl ein arktischer Staat, auch in Nordschweden und Nordfinnland sind sie bereits mit Satellitenstationen präsent.
Also Grönland, wir haben es gehört, wird mehr und mehr zum Objekt der Begierde Russlands, Chinas und jetzt auch wieder verstärkt der USA. Klaus-Peter Saalbach von der Uni Osnabrück, danke, dass Sie uns dazu mehr erzählt haben.
Ja, gerne.
Sehr elegante Stewardessen in sehr schicken Uniformen, leckere Pasta an Bord und alles eine Spur eleganter. Das war mal Alitalia, die staatliche Fluglinie Italiens. Dann aber nahmen die Schulden in den 90er Jahren überhand. Italien hat dann einfach eine neue Airline gegründet, die ITA. Der geht es etwas besser, aber nicht gut genug, weshalb die jetzt auch teilweise gerettet werden muss, jetzt von der Lufthansa. Was ändert sich, Elisabeth Ponkratz?
Lange hatte die Lufthansa um die ITA Airways geworben, immer wieder wurde verhandelt. Doch das lange Warten habe sich gelohnt. Davon zeigte sich Vorstandschef Carsten Spohr überzeugt, als im Juli die Übernahme verkündet wurde. Als sechstes und südlichstes Drehkreuz von Lufthansa soll die italienische Hauptstadt Rom ausgebaut werden, am Flughafen Fiumicino.
Einer der beiden einzigen Flughäfen in Europa mit 5 Sternen neben München und einer der wenigen Flughäfen in Europa, die noch Wachstumspotenziale bieten und zudem weit südlicher als unsere heutigen Drehkreuze es uns erlauben werden, gerade Afrika und Lateinamerika besser zu bedienen.
Am Flughafen Fiumicino wurden im vergangenen Jahr fast 50 Millionen Passagiere befördert. Das waren knapp 20% mehr als noch im Vorjahr. Der italienische Markt ist sehr wichtig, betont Luftfahrtexperte Andrea Guricin, der auch an der Mailänder Universität Bicocca lehrt. Die Zahl der Passagiere sei 2024 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10% auf rund 182 Millionen Passagiere angestiegen. Italien ist ein Markt, der pro Jahr um mehr als 10% wächst. Es ist also ein extrem dynamischer Markt. Daher ist es auch für die Lufthansa interessant, hier einen Fuß hineinzusetzen, weil bald 18, 19 oder auch 20 Millionen Passagiere auf dem Markt sind. Es ist also ein Wachstumsmarkt. Mit einer Kapitaleinlage von 325 Millionen Euro steigt die Lufthansa zunächst bei der italienischen Airline ein. Das entspricht einem Anteil von 41%. In einem nächsten Schritt geht es um weitere 49%. Bis dahin bleibt der italienische Staat mit an Bord. Bis 2033 soll die komplette Übernahme erfolgen. Im Gespräch ist eine Gesamtsumme von 830 Millionen Euro. Dafür bekommt die Lufthansa eine neue Tochter mit rund 4.500 Beschäftigten, die sich ziemlich gemausert hat. Das meint jedenfalls Spohr.
Ich glaube, wichtig für uns außerhalb von Italien zu verstehen, dass ITA nicht Alitalia ist. Die italienische Regierung hat einen mutigen Schritt vor einiger Zeit entschieden, anstatt Alitalia weiter am Leben zu halten, eine neue Airline zu gründen. Das ist ITA Airways, moderne, schlanke Airline mit 95 Flugzeugen, fast alle modernster Bauart.
Möglicherweise muss sich der Passagier auf höhere Preise einstellen. In der Branche wird das zwar immer wieder bezweifelt, da die Europäische Union mit ihren Auflagen Konkurrenz schafft. So musste der Lufthansa-Konzern etwa Start- und Landerechte in Mailand und Rom an Konkurrenten abtreten und die ITA musste Strecken streichen, damit der Deal überhaupt erlaubt wurde. Doch das Geschäft soll sich lohnen. Geplant ist, dass die ITA 2025 erstmals Gewinn macht.
Und jetzt schauen wir in die USA. Mark Zuckerberg ist nicht der Einzige, der um seiner Geschäftsinteressen willen bei Trump Schönwetter macht. Die großen Banken an der Wall Street haben alle jetzt ein Finanzbündnis verlassen, das bei Geldgeschäften auf möglichst wenig CO2-Emissionen hinarbeiten will. Und jetzt hat auch noch der Investor BlackRock dieses Finanzbündnis verlassen. BlackRock ist der größte Geldanleger der Welt, insofern ist das besonders bedeutsam. Wie sehr zieht das Kreise? Sebastian Schreiber.
Den Austritt aus dem Klimabündnis der Vermögensverwalter verkündete BlackRock per Kundenbrief. Der US-Konzern verweist auf rechtliche Gründe. Die Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert aus dem Schreiben, darin heißt es übersetzt:
Unsere Beteiligung an der Net Zero Asset Managers Initiative hatte keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Kundenportfolios verwalten. Daher ändert unser Ausstieg nichts an der Art und Weise, wie wir Produkte und Lösungen für Kunden entwickeln oder wie wir ihre Portfolios verwalten.
Heißt, der Ausstieg bedeutet nicht, dass BlackRock künftig auf Investments in nachhaltige Fonds oder nachhaltig orientierte Unternehmen komplett verzichtet. Dennoch ist der Austritt aus dem Klimabündnis verbunden mit einem Strategiewechsel. Vor 5 Jahren noch betonte Konzernchef Larry Fink, der Vermögensverwalter sehe sich nicht nur als passiver Beobachter im Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, man könne vielmehr eine konstruktive Rolle spielen, so hieß es damals. Nun also will sich BlackRock dabei nicht mehr an die Ziele von Klimabündnissen halten. Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING Bank, betont dabei auch die Rolle der Politik in den USA, wo der Präsident bald wieder Donald Trump heißen wird. Es gehe darum, gegenüber der neuen US-Regierung das Gesicht zu wahren.
Wir sehen jetzt, dass unter dem politischen Druck der Republikaner, dem neuen Präsidenten Trump, viele Finanzinstitute sich jetzt zurückziehen.
Schon lange ist eine Finanzwelt, die von Unternehmen große Anstrengungen in Sachen Nachhaltigkeit verlangt, den Republikanern in den USA ein Dorn im Auge. Das hängt etwa damit zusammen, dass große Industriezweige dort weiterhin auf fossile Brennstoffe setzen. Die Unternehmen können oder wollen die sogenannten ESG-Kriterien, die auf Umwelt, soziales Engagement und gute Unternehmensführung abzielen, nicht erfüllen. BlackRock ist nicht der einzige Finanzdienstleister, der darauf reagiert hat. 2022 schon ist mit Vanguard, der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, aus der Klimainitiative ausgestiegen. Und zuletzt verließen auch die größten US-Banken ein vergleichbares Klimabündnis. Dennoch, ING-Chefvolkswirt Pschesky betont, das Thema Nachhaltigkeit bleibe für die Finanzwirtschaft präsent.
Der Klimawandel geht weiter, es muss etwas getan werden. Man wird auch weiter Druck machen bei Unternehmen, auch als Finanzdienstleister. Ich denke, man würde es sich nicht erlauben können, um sich komplett zurückzuziehen, denn letztendlich wird doch abgestimmt mit den Füßen.
Bedeutet, fragen Kunden weiterhin Finanzprodukte nach, die einen Fokus auf Nachhaltigkeit haben, kommen auch große Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter weiterhin nicht daran vorbei.
Was sich jetzt verändern wird in den kommenden Jahren ist, dass ESG nicht mehr von oben eindoktriniert wird oder aufgelegt wird, sondern das heißt, es muss sich selber bewähren. ESG muss Renditen erwirtschaften und die Kunden werden selber abstimmen. Wenn ich als Kunde ESG möchte und auch eventuell bereit bin, eine niedrige Rendite zu akzeptieren, dann wird sie das durchsetzen.
So ING-Ökonom Pschesky. Zuletzt hat sich allerdings gezeigt, dass das Interesse an nachhaltigen Aktienfonds mit dem Label ESG vor allem in den USA nachgelassen hat.
Und das ist schon der organische Übergang zum Börsenbericht, der kommt heute von Stefan Wolf. Stefan, wenn du auf die Kursbewegungen heute schaust in Frankfurt, was bewegt euch da heute?
Es ist definitiv nicht gelungen, die Geschehnisse vom Freitag aus den Klamotten zu schütteln. Es hatte Arbeitsmarktdaten aus den USA gegeben, die besser ausgefallen waren, als erwartet worden war. Und das bedeutet nach Lesart der Börsen aktuell, dass Zinssenkungen seitens der US-Notenbank damit unwahrscheinlicher geworden sind. Es geht also inzwischen die Schätzung hier durch den Saal, dass die nächste Zinssenkung der US-Notenbank erst im Juni erfolgen könnte. Und das hat zu einer gewissen Ernüchterung geführt an den Aktienmärkten. Wie genau sagt, wirkt nach. Der deutsche Aktienindex mit einem Minus von 67 Punkten aktuell bei 20.148. Liegt aber auch daran, dass die Wall Street an diesem Tag nicht gerade stark in den Tag gestartet ist und vor allen Dingen Technologieaktien in den USA kräftig verlieren. Denn die sind schon sehr stark von niedrigeren Zinsen abhängig, weil das Geschäft, die starke Expansion von Technologieunternehmen ja vor allen Dingen kreditgetrieben ist. Und bei Krediten heißt es natürlich, je günstiger, desto besser.
Und die sind ja sonst starke Kurstreiber. Jetzt haben wir gerade gehört, dass die Lufthansa jetzt in Italien den Fuß in der Tür hat. Gefällt das den Aktionären?
Grundsätzlich ja, allerdings bleibt der Überraschungseffekt auch eher aus. Denn noch schon im vergangenen Jahr hat ja die EU-Kommission grünes Licht gegeben für diesen Zusammenschluss. Man erhofft sich natürlich, dass die Lufthansa sich dadurch breiter aufstellt. Gleichzeitig ist das auch von Fragezeichen begleitet, weil die Lufthansa ja im vergangenen Oktober auch ein massives Sparprogramm losgetreten hat. Erst einmal, so die Lesart der Börse, kostet so ein Unternehmenskauf erst einmal Geld. Lufthansa deshalb mit einem leichten Kursminus.
Worauf hast du sonst heute geschaut?
Autowerte waren heute gefragt. Das hängt damit zusammen, dass man hier schwer auf Überraschungen setzt und hofft, dass nämlich Unternehmen wie Mercedes und VW überraschend gute Quartalszahlen vorlegen könnten. Ansonsten waren nach wie vor die Werte gefragt, die im vergangenen Jahr in Ungnade gefallen sind, wie zum Beispiel Papiere von Sartorius.
Dann fehlt uns noch zum Schluss der Eurokurs.
Der Eurokurs verliert einen Cent auf 1,0198 $. Die Umlaufrendite ist um 4 Basispunkte auf 2,53% gestiegen. Und Gold ist 42,85 Dollar leichter bei 2664,60 Dollar.
Danke, Stefan Wolf. Wir übergeben damit den Staffelstab an Ines Seidel. Die moderiert Kultur heute. Da geht's um das Unwort des Jahres. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.